ARD.
Cuba is ready to fall.
Im Flieger nach der Festnahme von Nicolas Maduro macht Donald Trump klar, dass Venezuela nur der erste Schritt war. Das kubanische Regime werde fallen, sagt der US-Präsident. Und sein Außenminister Marco Rubio legt kurz darauf nach.
Yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned.
Wenn ich in Havanna leben würde und Teil der Regierung wäre, dann würde ich mir Sorgen machen, sagt er. Erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit die USA Ansprüche auf andere souveräne Staaten erheben. Gerade dreht sich die Berichterstattung um Grönland, aber die Drohung gegen Kuba, die erhalten die USA aufrecht. Ist Kuba also als nächstes dran? Welches Interesse verfolgen die USA in Kuba? Und welche Rolle spielt US-Außenminister Rubio dabei, der ja selbst kubanische Wurzeln hat? All das schauen wir uns heute an in diesem Weltspiegel-Podcast. Das hier ist Folge 2 der Sonderreihe Trumps neue Welt, damit ihr die Welt, wie Trump sie sich vorstellt, etwas besser versteht. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Joanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Und wir schauen jetzt nach Kuba zusammen mit meiner Kollegin, der Korrespondentin Marie-Christine Böse, die in den letzten Wochen fast schon Dauergast ist. Ein sehr gern gesehener und gern gehörter. Hi Marie.
Hi Joanna, vielen Dank.
Ja, in deiner Region ist relativ viel los, kann man so sagen. Dein Team war ja vor kurzem in Kuba unterwegs. Welchen Eindruck hattet ihr da vor Ort?
Die Lage ist richtig ernst in Kuba, schon bevor das mit Maduro in Venezuela passiert ist. Aber jetzt haben wir eben das Gefühl, dass es noch mal schwieriger werden wird, weil eben die Abhängigkeit Kubas von venezolanischem Öl schon sehr groß ist. Also es gibt Schätzungen, dass ungefähr 70% des Erdöls für Kuba aus Venezuela kamen. Viele Kraftwerke laufen damit oder Kuba hat eben das Öl weiterverkauft und damit Dollars generiert. Und das wird jetzt weniger und das trifft Kuba echt hart. Also ich war bisher 4-mal in Kuba, seit 2016, 2-mal privat und 2-mal dienstlich und habe irgendwie gemerkt, dass jedes Mal das Land resignierter geworden ist, stiller geworden ist. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal privat in Trinidad war, das ist eine Touristenhochburg. Da gab es nachts Salsa-Partys, die Leute haben auf den Straßen getanzt. Und jetzt war mein Team auch dort zum Dreh und da war halt Totentanz. Also einfach komplette Stromlosigkeit, der Tourismus ja weitgehend zusammengebrochen. Darüber hinaus haben natürlich auch Millionen Kubanerinnen und Kubaner in den letzten Jahren das Land verlassen, vor allem eben zuletzt junge Leute, dynamische Leute. Also es gibt eine große Hoffnungslosigkeit und man hat zunehmend das Gefühl, dass die Menschen mit Organisieren beschäftigt sind, also mit Überleben, irgendwie Essen besorgen, irgendwie über den Tag kommen. Und das hat auch einer unserer Gesprächspartner gesagt, mit dem wir gedreht haben, Abraham, ein Künstler, dass es eben eine Krise ist, die weit über wirtschaftliche oder politische Probleme rausgeht, sondern dass es eine anthropologische Krise, hat er gesagt, ist eine menschliche Krise. Also du stumpfst so ab, du hast für nichts mehr einen Kopf, du jonglierst Wechselkurse, sich zu entfalten, sich auszudrücken. Ja, diesen Luxus haben echt die wenigsten in Kuba gerade.
Salsa-Partys sind das eine, da kann man ja sagen, ja mei, da kann man halt vielleicht noch drauf verzichten. Aber wenn über mehrere Tage so massive Blackouts da sind, was heißt das für den Alltag der Menschen?
Ja, also dass ganze Städte im Dunkeln liegen, ob jetzt die Hauptstadt Havanna oder eben eine Touristenhochburg wie Trinidad. Und das ist gar nicht so banal von wegen Salsa-Partys, ja oder nein, weil ich meine, eine der wichtigsten Einkommensquellen der Insel ist nun mal der Tourismus. Und wenn der wegfällt, dann fehlen eben auch Devisen, also Dollars oder Euro. Das ist eine Überlebensfrage für Kuba. Insofern, naja, das Leben liegt eben lahm. Man muss erfinderisch sein. Einige ja, Hotels oder so stellen natürlich Generatoren auf. Mein Team hat beim Filmfestival im Dezember gedreht. Das war mal das Tor zur Welt. Ein wichtiger künstlerischer Austausch und eigentlich jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst. Also die Verantwortlichen tun natürlich alles, um das Ganze irgendwie am Laufen zu halten. Aber ständig sind Filme ausgefallen, mussten verschoben werden, neu disponiert werden, weil eben der Strom ausfiel. Oder sie liefen dann eben nur, weil draußen Generatoren gerattert haben und das Ganze am Laufen gehalten haben. Und den Abraham, den ich gerade schon erwähnt habe, der Graffiti-Künstler, mit dem wir gedreht haben, den haben wir auch zu Hause besucht. Und da gab es gerade 11 Stunden Stromausfall und er hat uns seinen Kühlschrank gezeigt und alles war verschimmelt. Und er hat uns halt gesagt, naja, das ist hier ein doppeltes Problem, was sie gerade in Kuba haben.
In Kuba muss man eigentlich mehr Lebensmittel einkaufen, weil es manchmal nichts gibt. Jetzt haben wir ein doppeltes Problem. Man muss eigentlich Essen auf Vorrat haben, aber ohne Kühlschrank wird es schlecht.
Das Schmelzwasser tropft dann auf alle Lebensmittel, in der Hitze geht das dann super schnell und die Leute bauen halt ihren Alltag rund um die Stromausfälle herum. Also sie laden dann eben ihre Handys in den Zeitfenstern, wo es mal Strom gibt. Wenn sie einen Elektroherd haben, kochen sie halt dann, wenn es geht. Ampeln fallen aus, Straßenbeleuchtung fällt aus. Manche Ampeln funktionieren mit Solarenergie, die gehen dann halt tagsüber, aber ja, viele auch nicht. Und das ist dann natürlich auch verbunden mit einer gewissen Wildwestfahrerei. Ich hatte gestern noch mal hin und her geschrieben mit unserem Kollegen, mit dem wir arbeiten in Kuba, der lebt in Havanna. Und der meinte immer, ja, mal gucken, wann jetzt meine Nachrichten rausgehen. Wir haben gerade wieder keinen Strom, kein Signal. So ist das Leben dort.
Kuba hat ja, du hast es eingangs schon gesagt, seit langem schon eine ganz besondere Beziehung zu Venezuela. Ist abhängig von den Öllieferungen aus dem Land. Du hast gerade beschrieben, jetzt gibt es kein Öl, in dem Fall dann eben auch weniger Strom und so weiter und so fort. Was heißt es jetzt konkret für das Land und wie geht Kuba damit um?
Also das heißt, dass alles noch schwieriger wird und noch mühsamer. Also ich habe es ja erwähnt, man schätzt ungefähr, dass 70% des Öls aus Venezuela kamen und die restlichen 30 sich so Mexiko und Russland geteilt haben. Aber ganz genaue Zahlen sind auch schwer zu kriegen. Vielleicht ist es gerade auch ein bisschen mehr, was Mexiko liefert. Also Mexiko liefert auch weiter, aber jetzt auch nicht in riesengroßen Stil. Die mexikanische Präsidentin Sheinbaum will jetzt auch nicht die nächste Zielscheibe von Trump werden. Mhm. Für sie ist das aber auch ein wichtiges Signal, dass sie als linksgerichtete Politikerin sagt, wir lassen Kuba jetzt nicht im Stich. Russland könnte natürlich jetzt irgendwie geostrategisch in die Vollen gehen und Öl liefern oder Geld geben, damit andere Öl liefern. Aber man hat schon das Gefühl, dass sich im Moment jetzt niemand so richtig für Kuba weit aus dem Fenster lehnen will. Ne? Alle sind froh, selber gerade nicht noch mehr Druck von Trump zu kriegen. Was ich erwähnt habe, der größte Wirtschaftszweig der Insel, der Tourismus, ist nach Corona nicht richtig angezogen, knickt beim ersten Gegenwind eigentlich wieder ein. Also zum Beispiel jetzt nach dem Hurricane Melissa Ende Oktober gab es eine Dengue-Fieber-Epidemie im Osten der Insel, rund um Santiago de Cuba. Also sowas ist natürlich irgendwie echt richtig schlimm dann auch für den Tourismus dort. Also es ist nicht krisenresistent. Viele haben auch Angst, dass jetzt alles zusammenbricht. Man weiß ja jetzt auch nicht genau, wie viel Öl wirklich durchkommt. Also ob Trump jetzt die komplette Schattenflotte wirklich stoppt oder ja, ob hier und da immer noch mal ein bisschen venezolanisches Öl durchrutscht.
Die Drohungen aus den USA von Donald Trump, wie spürt man die im Land? Also wie reagieren die Menschen und wie reagiert die politische Elite?
Ja, also die politische Elite regiert letztendlich mit Abwehr und mit Äußerungen in die Richtung, man werde sich verteidigen und überhaupt die USA überziehen seit mehr als 60 Jahren Kuba mit Sanktionen, stimmt ja auch, dann, dass es keine Gespräche gäbe, außer über Migrationsfragen. Also Trump hat ja immer gesagt, hier Díaz-Canel, also Kubas Präsident, soll einen Deal machen, aber niemand weiß eigentlich, wie dieser Deal auch aussehen soll. Ja, es gibt irgendwie auch keine wirkliche Grundlage für einen Deal oder weiß nicht, ob Trump jetzt die Tabakernte Kubas haben will oder so. Glaube ich jetzt irgendwie nicht. Und die Bevölkerung wartet eben ab. Viele trauen sich nicht zu protestieren, sehen in Protesten auch wenig Sinn. Also es gibt eine große Resignation, Hoffnungslosigkeit. Und eben die Leute sind mit Überleben beschäftigt. Also sind damit beschäftigt, ihr Leben zu organisieren, irgendwie in Bahnen zu lenken. Einfach nur mal als Beispiel. Ne? Das hat mir unser Kollege gestern auch nochmal geschrieben. Also es gibt inzwischen 3 staatliche Wechselkurse zwischen US-Dollar und kubanischen Pesos und einen Straßenkurs. Ja, also es gibt quasi einen Wechselkurs für Firmen, der ist relativ günstig. Dann gibt es einen, wo man irgendwie viel mehr kubanische Pesos hinlegen muss für einen Dollar. Und dann gibt es den Schwarzmarktkurs. Und also einfach dazwischen hin und her zu jonglieren, die Leute kriegen einfach nichts mehr für ihr Geld. Der Mindestlohn sind 2.500 kubanische Pesos. Auf dem Schwarzmarkt kriegst du dafür dann halt $5.50. Ich krieg dann immer wütende Leserbriefe irgendwie, wo mir Leute schreiben, oh, sie haben ja keine Ahnung, das stimmt nicht, der Wechselkurs ist doch ganz anders. 2.500 kubanische Pesos, das sind $100. Ja, aber nur nach dem einen offiziellen Wechselkurs. Aber ein Kubaner kann halt nicht in die Bank gehen mit seinen kubanischen Pesos und sagen, ich tausche das zum offiziellen Wechselkurs in Dollar. Die müssen halt auf den Schwarzmarkt gehen und da ist der Kurs halt viel schlechter. Also das ist alles hochkomplex, auch dort überhaupt ein Leben zu organisieren. Wer kann, spart natürlich in harter Währung.
Du hast vorher am Anfang schon gesagt, es fehlen Lebensmittel, es fehlen Medikamente. Die fehlen ja jetzt nicht erst, seitdem Trump seine Drohungen gegenüber Kuba erneuert hat. Wie gehen die Menschen damit um? Ist das eher so eine Art von Gewöhnung oder gibt es da halt Workarounds, die sie gefunden haben?
Ja, also es gibt natürlich Workarounds, also dieses sich was organisieren, ja, das ist ja schon fast eine Redewendung in Kuba. Viele haben natürlich auch Verwandtschaft im Ausland und ehrlicherweise, wer das Glück hat, irgendwie Verwandtschaft in Florida oder so sitzen zu haben, der kriegt dann halt oft Dollars überwiesen, die sogenannten Remesas, also diese Rücküberweisungen, die sind wichtig auch, damit Kuba überhaupt überlebt. Das ist ja eigentlich auch die große Lebenslüge der Exilkubaner, die einerseits sagen, ja, das Embargo, das ist richtig und muss immer härter sein und gleichzeitig schicken sie halt an ihre Oma in Havanna Dollar rüber, ja, damit die überleben kann. Du kannst fast nicht anders überleben. Also es gibt ja staatlich subventionierte Lebensmittel, das heißt Libreta, das ist so ein Zuteilungsbüchlein. Da bekommt jeder eben ja günstigere Lebensmittel, aber das gibt eben viel zu wenig. Also mein Kollege hat mir zum Beispiel geschrieben, er hätte jetzt diesen Monat 4 Päckchen Zigaretten bekommen bisher. Der raucht aber zum Beispiel gar nicht. Und was soll er mit also 4 Päckchen Zigaretten dann machen? Die kann man dann höchstens nehmen und vielleicht an jemand anders verkaufen oder tauschen. Mhm. Er hat geschrieben, sie haben irgendwie Limonen gekauft. Das Pfund für 750 Pesos. Also das ist dann ein Drittel fast des Mindestlohns, ja, für einen Pfund Limonen. Also da kann man sich dann ungefähr überlegen, wie schwierig es ist, dort zu überleben. Milchpulver kostet in einem Laden 7 US-Dollar. Also das kann sich keiner leisten letztendlich. Also es geht da um Tauschen, um Organisieren. Wer Glück hat, hat vielleicht eine kleine Parzelle auf dem Land, kann selber was anbauen und sich selbst versorgen. Genau, so kommen die Menschen derzeit damit klar mit der Situation.
Viele haben das Land ja auch verlassen, mindestens 10% der Bevölkerung seit 2022. Was heißt denn das für Kuba, für die Wirtschaft und die Menschen, die bleiben?
Also die Gesellschaft ist letztendlich überaltert oder ist älter geworden. Viele junge Menschen sind gegangen. Du hast es erwähnt, viele dynamische Hoffnungsträger, Berufstätige. Das heißt letztendlich, es gibt einen Brain Drain, sogenannten in Kuba. Also genau die leistungsfähige Bevölkerung ist quasi abgewandert. Und unter denen, die bleiben, ja, also jeder kennt irgendwie jemanden, der im Ausland lebt. Das hat viele Familien auseinandergerissen. Ist auch ein großer Schmerz, den Kuba erlebt, diese Migration. Also in vielen Familien ist es fast auch ein Tabuthema teilweise, weil es eben ja ein großer innerer Schmerz ist. Und für viele, die geblieben sind, bedeutet es eben auch eine große Einsamkeit. Also davon hat unser Gesprächspartner Abraham, der Künstler, eben auch gesprochen. Sie sind halt geblieben. Sie haben natürlich jetzt vielleicht diesen Sonderbonus. Sie sind Künstler in Kuba noch. Eine der wenigen Künstler, aber ja, sie haben eben keinen Austausch, sie fühlen sich abgeschnitten, sie sind einsam und es gibt nicht so eine wirkliche Hoffnung, dass sich was ändert.
Trump hat ja gesagt, ein militärisches Eingreifen sei auf Kuba vielleicht gar nicht nötig, weil ohne das Öl aus Venezuela würde die kommunistische Herrschaft in Havanna sowieso zusammenbrechen. Ist das so?
Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Also es ist total schwierig in Kuba und der Druck auf die Bevölkerung, aber auch auf das Regime ist riesig. Also die wirtschaftliche Krise ist wirklich so hart wie lange nicht. Und gleichzeitig, was nicht wahrscheinlich ist, ist, dass was Ähnliches passiert wie in Venezuela. Also es wird natürlich Druck der USA auf Kuba geben, vielleicht auch militärische Drohgebärden, aber dass jetzt Marco Rubio mit Exilkubanern dealt und dann man den Vizepräsidenten in Havanna im Amt lässt und so, also so ähnlich wie in Venezuela quasi so ein Regime Rochade macht, das kann man sich bei Kuba eigentlich nicht so richtig vorstellen. Also Beobachter sagen eigentlich, sie haben das Gefühl, dass die Angst vor dem Danach quasi die Elite zusammenschweißt. Dass es einfach keine sanfte Landung in Kuba geben kann. Also es haben zu viele Menschen in dem politischen System zu viel zu verlieren. Sie sehen Trump auch nicht so richtig als ja vertrauenswürdigen Verhandlungspartner, ja, weil zum Beispiel bei den Zöllen sieht man es ja auch, du machst einen Zolldeal mit ihm in der einen Woche und zwei Monate später brummt er dir neue Zölle auf und so sehen sie das jetzt halt auch in Bezug auf sich selber. Also sie haben das Gefühl, solange wir geschlossen sind als Elite, dann kann es Proteste geben, dann sitzen wir das aus. Und das macht einen Wandel so schwer, jetzt letztendlich auch in Kuba. Und die Bevölkerung hat wenig Motivation zu demonstrieren, weil sie eben keine Hoffnung hat, dass sich was ändert. Also es kann eben einfach jetzt monatelang dauern, vielleicht auch länger, dass die Lage immer schwieriger wird für die Menschen. dass es immer weniger zu essen gibt, vielleicht auch Verzweiflungstaten, Plünderungen, vielleicht geht auch die Kriminalität hoch, wenn die Leute ja nichts mehr, also nicht mehr überleben können richtig. Und dann ist halt spannend, was passiert dann? Ja, also was macht auch Trump dann? Lässt er das dann zu vielleicht, dass Menschen auch verhungern in Kuba oder sowas? Oder kriegt er dann nicht auch sogar Druck von der Exilgemeinde der Kubaner, da jetzt mehr zu tun und zu handeln? Ich denke, das ist das wahrscheinlichste Szenario, dass wir jetzt halt sehen, wie Kuba so ja ein Stück weit ausblutet irgendwie weiter.
Vielen Dank an unsere ARD-Korrespondentin Marie-Christine Böse, die ich in Mexiko erreicht habe. Danke, Marie.
Gerne.
Die Beziehungen zwischen Kuba und den USA sind seit Jahrzehnten schwierig. Seit der Revolution 1959, angeführt von Fidel Castro. 2 Jahre später der Versuch der USA, die Regierung zu stürzen und das sozialistische Experiment militärisch zu beenden. Das sogenannte Schweinebucht-Manöver, das scheitert. Die USA verhängen immer wieder massive wirtschaftliche Sanktionen. Im Kalten Krieg steht Kuba im Zentrum, denn die Sowjetunion stationiert Atomraketen auf der Insel. Zuletzt gab es unter US-Präsident Barack Obama eine Phase der Annäherung. Er besuchte das Land sogar 2016.
Das ist die Zukunft, auf die wir hoffen. Unsere Kinder, amerikanische wie kubanische, sollen mit der Idee aufwachsen, dass es ganz normal ist, dass wir gute Beziehungen haben und dass ein US-Präsident Kuba besucht.
Unter US-Präsident Donald Trump ist der Kurs wieder Konfrontation. Ja, warum pushen die USA so, erheben Anspruch auf Kuba? Welche Strategie steckt dahinter und welche Rolle spielt dabei Außenminister Marco Rubio? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Bert Hoffmann vom GIGA-Institut in Hamburg, der sich in seiner Forschung auch mit den Beziehungen zwischen den USA und Kuba beschäftigt. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, das erste Jahr der zweiten Trump-Regierung, das geht jetzt zu Ende. In diesem Jahr haben die USA Zölle erhoben gegen die Länder Lateinamerikas, haben Schiffe in der Karibik beschossen und Menschen getötet, den venezolanischen Präsidenten Maduro entführt. Trump droht Mexiko, Kolumbien und auch Kuba. Und ich frage mich, warum spielt Kuba denn für die US-Außenpolitik jetzt wieder so eine große Rolle?
Ja, das ist natürlich schon bemerkenswert. Es kommt auch nicht aus heiterem Himmel. Es ist der Anspruch von Trump, das Sagen in ganz Amerika, Nord und Süd, zu haben. Und da gibt es natürlich ein Land, das seit der Revolution von Fidel Castro 1959 das Symbol für Aufbegehren gegen die USA 90 Meilen vor der Küste ist. Und das ist Kuba. Damit haben der rechte Mainstream der USA hat das nie verwunden, dass Kuba damit durchgekommen ist. Das war im Kalten Krieg ja auch nur möglich, weil die Sowjetunion Kuba unterstützt hat. Und es gibt halt diese längere, größere Geschichte, dass die USA eigentlich dann die Karibik als ihren, so hieß das dann immer, Hinterhof betrachten, in dem nur sie sagen, wo es lang geht und was die richtige Art ist, Politik zu machen.
Jetzt bei den aktuellen Drohungen spielt ja der US-Außenminister Marco Rubio eine zentrale Rolle. Seine Eltern sind 1956, also noch vor der Revolution, aus Kuba ausgewandert nach Florida. Sie haben eben schon gesagt, Kuba ist ja nur rund 140 Kilometer entfernt von Florida. Und es heißt, ein Sturz des kubanischen Regimes sei ein Lebenstraum von Rubio. Wie viel Einfluss hat er auf die US-Haltung zu Kuba?
Gut, er ist Außenminister und ein Außenminister hat natürlich Einfluss. Aber hinter Marco Rubio steht ja auch eine ganze Tradition, in die er sehr gut reinpasst. Sanktionen von Handelsembargo, wir hatten auch in den Anfang der 60er Jahre schon mal einen Invasionsversuch. Das ist dann von verschiedenen Präsidenten unterschiedlich forciert oder abgemildert worden. Jimmy Carter oder später Obama sind die großen Ausnahmen, die versucht haben, eine Normalisierung mit der Insel in Gang zu setzen. Aber da ist Marco Rubio sozusagen jetzt das letzte, jüngste Glied in der Kette und natürlich mit diesem speziellen Hintergrund, dass er kubanischstämmig ist, aus Florida ist, diese kubanisch-amerikanische Community ist seine Machtbasis in den USA gewesen und ist es zum Teil sicher immer noch. Und insofern spielt für ihn persönlich sicherlich Kuba auch nochmal eine spezielle Rolle und sicherlich würde er gerne in die Geschichtsbücher eingehen als der Mann, der Kuba in Anführungszeichen befreit hat. Aber es wäre zu kurz gegriffen, das alles zu sagen, das ist eine One-Man-Show von Rubio. Nein, das hat Trump tatsächlich nicht in einem Post, sondern in einer nationalen Sicherheitsstrategie der USA, die im Ende letzten Jahres veröffentlicht worden ist, auch ganz explizit so gesagt, in Nord- und Südamerika sollen sich alle anderen Mächte von außerhalb der Region, also Russland, China, aber auch Europa, mal schön zurückhalten. Das gehört Ihnen, den US-Amerikanern.
Sie haben eben schon im Prinzip angedeutet, Kuba-Politik ist ja auch ein Stück weit, ich sag mal, Innenpolitik. Sie haben die exil-kubanische Community angesprochen. Wie einflussreich sind die und was wollen diese Menschen, die aus Kuba ausgewandert sind in die USA?
Letzte Frage zuerst. Es sind verschiedene Menschen und auch verschiedene Generationen und aus sehr verschiedenen sozialen Hintergründen. Also 1959, das ist ja inzwischen schon lange her, das sind ja nicht eine, nicht zwei, das ist ja drei Generationen zurück. Das war erst die alte Elite, die Großgrundbesitzer, die wichtigen Leute des sozialen Lebens der oberen Schichten. Mit der Zeit sind es aber immer mehr und immer, sag ich mal, sozial auch gemischtere Gruppen geworden. Die Alten, die damals gegangen sind, haben auch viel weniger Bindung noch an die Insel. Die, die vor drei, vier Jahren gegangen sind, die haben noch sehr viele Verwandte auf der Insel. Das wird alles wichtig jetzt, weil wenn man eine Aushungerungspolitik sozusagen gegen Kuba macht, die Daumenschrauben immer mehr anzieht, das ist für die, die Bruder, Tante, Onkel auf Kuba haben, nicht so einfach auszuhalten, weil ja ihre Leute auch mitleiden. Ja? Währenddessen die, die seit in dritter Generation jetzt in den USA sind, viele in den USA geboren sind, Marco Rubio selbst ja auch, kaum noch Bezüge persönliche auf die Insel haben, für die ist das eine nostalgische Projektionsfläche, vielleicht auch eine zukünftige Geschäftsidee. Da sind die Kalküle anders. Insofern, das ist schon eine gemischte Gruppe, aber die politisch einflussreiche ist die, die viel Geld hat. Und das ist vor allem die erste, sag mal, Gründergeneration des Exils, die Wohlhabenden, die Familien, die gegangen sind, weil in Kuba die Enteignung drohte oder ihre Besitztümer enteignet wurden. Und dieser Einfluss ist sicherlich erheblich. Sie unterstützen Wahlkämpfe, Republikaner, auch Demokraten, die dann ihnen natürlich was schuldig sind. Eine Hardline on Cuba ist das Dogma, also kein Fingerbreit dem kubanischen Regime, Sanktionen, Embargo, diplomatische Isolierung. Wo das dann alles hinführt, das ist nochmal eine andere Frage. Bis jetzt hat es vor allem dahin geführt, dass Kuba sehr schwierige Lebensverhältnisse inzwischen hat. Also das war mal ein Land in seinen besten Zeiten, das so einen moderaten sozialistischen, für ein Land des globalen Südens, könnte man sagen, fast ein Wohlstand für die unteren Schichten der Bevölkerung hatte, mit Gesundheit, Krankenversorgung für alle, Schulbildung für alle. Man ging in Rente, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hatte. Alles, was überhaupt nicht selbstverständlich war für Zuckerrohrschnitter, die auf der Zuckerrohrplantage geschnitten haben. Inzwischen ist das Lebensniveau so abgesunken, dass es wirklich für sehr viele Leute auf der Insel sehr, sehr prekär ist, über die Runden zu kommen. Und das ist ein gewolltes Ergebnis der US-Politik.
Die Sanktionen, die US-Sanktionen wurden ja immer weiter verschärft. Und eigentlich gelten ja auch als Mittel, das weitestgehend mal ausgereizt ist. Welche Wege suchen denn die USA jetzt gegenüber Kuba?
Ach, das Mittel ist noch längst nicht ausgereizt. Ich will da nichts herbeireden. Ich bin persönlich natürlich gegen diese Handelsembargo, Wirtschaftsembargo, Finanzembargo, Politik der USA. Aber das lässt sich natürlich noch weiter drehen. Wir haben ja zum Beispiel eine Sache, die den Tourismus Kubas, eigentlich wichtigsten Wirtschaftssektor, direkt betrifft, nämlich dass Deutsche oder Europäer, die nach Kuba reisen, nicht mehr das ESTA für die USA bekommen, also die Befreiung von der Visumspflicht in die USA. Das heißt, wer nach Kuba reist, der muss tatsächlich ein US-Visum für relativ viel Geld und einen ziemlich komplizierten Prozess beantragen, wenn er denn mal irgendwie nach New York will. Ja, das schreckt natürlich ab, das kann man ausweiten. Das kann man auf Kanada zum Beispiel ausweiten, die ein wichtiger Tourismusmarkt für Kuba sind. Und Kanadier wollen sehr viele auch in die USA einreisen, ohne Frage. Mhm. Ja. Ich will das gar nicht ausspinnen, was man noch alles machen könnte. Diesen Kopf machen sich andere. Ja. Aber wir haben ja auch in Venezuela gesehen, wie Ölausfuhren blockiert werden. Man setzt Schiffe auf eine Sanktionsliste, dann werden die Schiffe von den USA geentert. Das schreckt alle Reeder ab, ihre Schiffe nach da zu schicken und so weiter. Also ich glaube, da ist noch einiges an Verschärfung zu Kuba möglich. Und ich fürchte, so wie der Kurs bis jetzt ist, wird es da auch noch Verschärfungen geben.
Was befürchten Sie, was könnte im schlimmsten Fall passieren?
Also zunächst ist erstmal festzuhalten, was passiert ist. Nämlich Kuba ist durch den Militärschlag der USA gegen Venezuela der wichtigste Verbündete weggebrochen. Kuba hat aus Venezuela ungefähr 70% seiner Öllieferungen bekommen. Und die auch nicht in Dollars und Devisen zahlen müssen, sondern über ein Abkommen, das ungefähr zuletzt waren, glaube ich, geschätzt 7.000 medizinisches Personal aus Kuba noch in Venezuela, also den Export von Dienstleistungen im Tausch gegen Erdöl. Jetzt steht Kuba ohne diese 70% seiner Öllieferung da. Kuba ist ziemlich pleite. Insofern steht Kuba auch ohne weitere Verschärfung erstmal hammerharte Zeiten bevor, in denen der Lebensstandard noch einmal für die allermeisten auf der Insel relativ drastisch weiter runtergefahren wird. Und das ist ja, was Trump dann auch so gesagt hat, so hemdsärmelig, ach, bei Kuba müssen wir gar nicht viel machen, das fällt ja so und so gleich. Ja? Dem werden die USA im Zweifelsfalle aber noch nachhelfen und man kann sich natürlich sehr gut vorstellen, dass Druck ausgeübt wird auf alle, die Kuba zum Beispiel Öl liefern wollen. Das sind Länder, die das tun wollen, aber auch die Schiffsgesellschaften, die es transportieren würden, die Ölgesellschaften. Und für niemanden ist Kuba so wichtig wie der US-Markt. Das ist sozusagen diese zur Waffe machens dieser Asymmetrie, dass für alle eigentlich es sich nicht lohnt, für so ein kleines Land sich zu groß aus dem Fenster zu lehnen, wenn man dann den Ärger aus den USA dafür riskiert. Das weiß Trump, das macht er zur Waffe. Und dagegen wird Kuba es schwer haben, sich zu behaupten.
Es ist ja erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit Donald Trump und seine Regierung da irgendwie vorgehen. Also diese Militäroperation gegen Venezuelas Präsidenten, die Ansprüche auf Grönland, die Ansprüche in Lateinamerika, also auch das Vorgehen und die Drohungen, die ganz offenen gegen Kuba. Also was muss denn passieren, vielleicht auch von außen, um das aufhalten zu können? Also wer kann dem denn überhaupt irgendwas entgegensetzen?
Das ist die 10-Millionen-Dollar-Frage. Im Prinzip gibt es natürlich sehr, sehr viele, deren Interessen betroffen sind. Und alle zusammen wären ja auch stärker als die USA. Aber es gibt diese Politik des Spalte und Herrsche. Also jetzt geht es gegen Venezuela und dann will Brasilien seine Beziehungen nicht riskieren, die EU auch nicht. Dann geht es gegen Grönland, da ist die EU dann besorgt, aber das halten nicht die Brasilianer und die Mexikaner lieber zurück und so weiter. Ja? Also man bräuchte sehr viel mehr Absprachen, sehr viel mehr gemeinsame Haltung von all denen, die ja von der gleichen Art Politik betroffen sind. Diese Politik schädigt ja das gesamte internationale Zusammenleben auf dramatische Weise. Also alle, die davon betroffen sind, müssten versuchen, möglichst zusammen sich abzusprechen und gemeinsame Positionen zu entwickeln. Der größte Hoffnungsschimmer, sag ich mal, kommt für mich aus der Innenpolitik der USA. Das ist nicht beliebt. Diese Art von Außenpolitik, welche Maisfarmer und Angestellten und Arbeiter in Nebraska haben ein Problem mit Grönland? Niemand. Ja, das könnte denen nicht egaler sein. Diese Trump-Regierung kennt ja kein Maß mehr. Das ist nicht durchhaltbar. Es gibt sozusagen den akademischen Ausdruck Imperial Overstretch, also imperiale Überdehnung. Mhm. Ja, man kann auch als Imperium, auch als die größte Militärmacht der Welt, was die USA mit Sicherheit noch sind, nicht alles gleichzeitig machen, ohne dann irgendwann den Bogen zu überspannen. Und ich finde, alles deutet darauf hin, dass die so berauscht sind von ihrem Weltmacht ohne Widerstand, dass sie das Maß verlieren und auch dann nicht immer so raussegeln wie aus Venezuela. Insofern werden die Widersprüche für diese Art von Politik auch massiv wachsen. Und das wird, nehme ich an und hoffe ich natürlich irgendwie auch, Trump in einem Maß auf die Füße fallen, dass dieses Modell uns nicht ewig in der gleichen Weise, wie wir es jetzt die letzten Monate haben, immer weiter fortgesetzt wird.
Man kann es weltpolitisch nur so hoffen, dass sie recht behalten werden. Ganz herzlichen Dank an der Stelle an Bert Hoffmann, Politikwissenschaftler am GIGA-Institut. Und das war unsere Sonderfolge Trumps neue Welt, Kuba soll fallen. Zum Schluss haben wir dieses Mal noch einen Doku-Tipp für euch, der auch zum Schwerpunkt dieser Sonderfolgen passt. Seit einem Jahr ist Donald Trump zurück im Amt und bringt mit Deals und Druck die Welt fast täglich ins Wanken. Was das mit uns macht und wie Deutschland darauf reagiert, darum geht's in der neuen Doku-Serie Trump and Us, wie er unsere Welt verändert. Ihr könnt sie jetzt in der ARD-Mediathek ansehen und wir verlinken sie euch auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für diese Folge war der 20. Januar. Redaktion hatte Steffi Fetz. Ich bin Johanna Jeschke. Macht's gut, bis bald. Ciao.